Wie können Bücher und Illustrationen Kindern helfen, sich in der Welt wiederzufinden und akzeptiert zu fühlen? Meine heutige Gästin Susanne Bie ist Illustratorin, Autorin und Sensitivity-Readerin und setzt sich mit ihrer Arbeit für mehr Vielfalt in Kinderbüchern ein. Susanne erklärt heute im Interview, warum Sensitivity-Reading mehr ist als nur ein Trend und wie du als gestaltende Person gesellschaftliche Verantwortung übernehmen kannst. In dieser Folge erfährst du auch, wie du mit deiner kreativen Arbeit dazu beiträgst, dass Medien vielfältiger werden und warum das nicht nur wichtig, sondern notwendig ist. Und zum Abschluss verrät uns Susanne auch noch, wie sie es schafft, regelmäßig für Lesungen und Schreibwerkstätten in Kitas und Schulen gebucht zu werden und warum ihre Strategie einfacher ist, als viele denken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und noch mehr Aha-Momente mit diesem Interview. Let's go! Herzlich willkommen im Portfolio Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deiner kreativen Arbeit gut zu dir passende Aufträge akquirierst und wie du gleichzeitig dafür sorgst, dass dein Herz weiterhin für deine kreative Arbeit brennt. Auch mit dem ganzen Brimborium, den der Berufsalltag einer kreativen Selbstständigkeit so mit sich bringt. Ich bin Franziska Walter und jetzt geht's los. Susanne, als Menschen, die visuell kommunizieren, also als IllustratorInnen, als FotografInnen, als GrafikdesignerInnen, gestalten wir ja mit, wie Menschen die Welt wahrnehmen. Und du bist ja selbst Autorin, Illustratorin und du bietest Sensitivity Reading an. Wann ist dir bewusst geworden, dass deine Arbeit auch eine gesellschaftliche Dimension hat?
Also diese Frage kann ich ja nicht so straight beantworten, weil bewusst geworden, dass meine Arbeit eine gesellschaftliche Dimension hat, ist mir erst sehr spät. Und das ist ja auch nicht der Grund, warum ich angefangen habe, überhaupt zu gestalten, also Texte zu schreiben und zu illustrieren. Sondern für mich war ich an dem Punkt vor 9 Jahren ungefähr, da war ich schwanger und mein Mann ist aus Ghana. Ich wusste, das Kind wird schwarz, was ich im Bauch hatte. Und für mich war die natürlichste Reaktion von Schwangerschaft und ein neues Leben in die Welt zu bringen, zu überlegen, in welche Welt möchte ich dieses kleine Wesen eigentlich bringen? Was möchte ich eigentlich für dieses Kind? Und für mich war schnell klar, ich möchte, dass das Kind so aufwächst, dass es sich selbst wiederfinden kann. Also es ist einfach so, dass wir in Deutschland eine weiße Mehrheitsgesellschaft haben und dass ich als schwarzes Kind schon einfach mich nicht in allen alltäglichen Dingen wiederfinde. Bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch völlig normal, ist auch klar. Aber ich kann ja als Elternteil dafür sorgen, dass mein Kind eben sich zu Hause überall wiederfindet. Und für mich hieß das ganz konkret, also welche Spielzeuge können wir da vielleicht anschaffen? Und vor allen Dingen, welche Bücher, in denen schwarze Figuren eine Hauptrolle spielen? Und in dem Zusammenhang habe ich mich halt auf die Suche gemacht, habe Bestsellerlisten von Büchern durchgeschaut und bin irgendwie sehr schnell an den Punkt gekommen, dass es überhaupt gar nicht diese Fülle von Angeboten gibt, die ich mir erhofft hatte. Also ich war wirklich davon ausgegangen, dass ich jetzt den Computer anmache und dass mir hunderte von Büchern mit schwarzen Hauptfiguren entgegenkommen würden, mit Büchern, in denen behinderte Kinder die Hauptrolle spielen, Bücher, in denen Patchwork-Familien eine Rolle spielen, weil das einfach Dinge sind, die ich so im Alltag beobachte und von denen ich damals habe ich ja noch kein Kind gehabt und habe den Alltag von Kindern ja noch gar nicht gesehen, aber ich hatte schon die Vermutung, dass das ein ganz normaler Alltag ist, ja, oder auch Solo-Familien. Also statistisch gesehen meine ich, glaube ich, so wie über 30% von Familien Solo-Familien. Und in Kinderbüchern sucht man das einfach vergeblich. Und ja, aus dieser, also es war so für mich so eine Fassungslosigkeit. Ich konnte es einfach gar nicht glauben, dass das gerade der Stand ist, auf dem wir uns da befinden. Und da reden wir jetzt ja noch gar nicht mal davon, wer diese Bücher eigentlich geschrieben hat. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Und dann habe ich irgendwie aus so einer, ja, aus dieser Emotion heraus habe ich gesagt, nee, da muss ich selber tätig werden. Da muss ich einfach Hand anlegen und da muss ich eben mein eigenes Buch machen. Ja, und daraus ist dann so die Superheldin entstanden. Eine schwarze Superheldin, Darkskinned, mit kurzem Afrohaar. Mir wurde auch schon gesagt, dass sie jetzt auch nicht super schlank ist. Ja, das kann man so sehen. Und das ist einfach eine Figur, die ich so einfach vergeblich gesucht habe. Und deswegen, genau, habe ich dann eben meine eigene Zoe erstellt, von der ich mir erhoffe, dass sie eben viele Kinder repräsentiert.
Das heißt, du hast das gemacht, was GestalterInnen ja vielleicht nicht immer bewusst tun, aber definitiv tun können mit ihrer Arbeit. Du hast halt einfach ein Defizit gesehen und dann einfach angefangen, selbst zu gestalten und zu kreieren.
Ja, absolut, absolut. Aber das Defizit, das klingt so förmlich, das klingt so nach Marktanalyse, ne? Oder war ein Defizit und da habe ich ein Produkt erstellt und irgendwie eine Zielgruppe damit eingefangen, die, die irgendwie richtig gute Finanzen hat. Aber so war der Verlauf jetzt für mich nicht, sondern für mich war das so eine emotionale Sache, weil ich ja eben selber 25 Jahre vorher als Kind in Deutschland groß geworden bin und das gewohnt war, mich eben nicht wiederzufinden in den Kinderbüchern, die ich gelesen habe bzw. vorgelesen bekommen habe. Und ja, das hat mich auch verletzt und es hat mich einfach so gestört. Und ich dachte mir, es darf einfach nicht so sein, ne? Dass das heute immer noch so ist, dass Kinder sich eben nicht wiederfinden können.
Und dann hast du deine eigenen Bücher gemacht und du hast jetzt, wie viel sind es? 5 Zoe-Bücher insgesamt?
Ja, ich glaube schon, ja. Und da selber kurz durchsehen. Ja, also es sind, ich glaube, es sind nur 4 Zoe-Bücher und noch das andere Emmy und das Schachspiel. Damit sind es insgesamt 5.
Voll toll. Also heute arbeitest du als Kinderbuchautorin und Illustratorin, aber du bietest eben auch Sensitivity Reading an. Kannst du uns erklären, was das genau bedeutet und für wen du das machst?
Ja, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen interessanter, weil irgendwie dieser Sprung von, ich mache jetzt hier mal irgendwie so mein eigenes Buch für das Kind in meinem Bauch, weil ich das doof finde, dass es sich sonst nicht wiederfindet in den Büchern, die es vorgelesen bekommt, hin zu, ich arbeite jetzt als Sensitivity Reading Illustratorin, Autorin, war halt noch der Schritt, dass ich mich damit gezeigt habe, mit genau diesem Defizit, dass ich halt auf Instagram gesagt habe, ich habe ja einen Instagram-Account, ist jetzt auch nicht riesig, aber ich spreche da über das Thema mangelnde Repräsentation in Kindermedien und wie man das auch ändern kann und dass ich das doof finde, dass das so ist. Und daraus ist eigentlich erst meine Arbeit entstanden. Also anders als vielleicht andere habe ich jetzt nicht gesagt, so, heute werde ich als Illustratorin, weil ich ja auch bis dato gar nicht, also ich habe kein Studium in die Richtung gemacht und habe das gar nicht so ins Auge gefasst. Aber es war dann so, dass dadurch, dass ich über diese Themen gesprochen habe, online sind Leute auf mich aufmerksam geworden und haben dann gesagt, Mensch, Susanne, ich finde es super, dass du da so ein Augenmerk drauf hast. Magst du nicht mal für uns Illustrationen machen? Das war konkret für die Schwarzkopf-Stiftung, die gesagt haben, wir möchten antirassistische Affirmationskarten, die eben wirklich auch eine ganz große Bandbreite an Kindern widerspiegeln, die man so sonst gar nicht repräsentiert sieht in Medien oder auch in Bildern. Genau, und daraus ist das dann entstanden, weil dass dann eben andere mich angesprochen haben und dann habe ich mir gedacht, Mensch, dann kann ich das ja auch mal so formulieren, offen, ja, ich mache das und ich prüfe Bücher, Bilder, jede Form der Publikation für Kinder auf potenziell diskriminierende Inhalte und mache eben dann so Vorschläge, inwieweit man diese Inhalte anpassen kann und sollte.
Was ich halt spannend finde als eine Beobachterin von außen, ist das, was ich sehe, du darfst mich gern korrigieren, wenn du dich da einfach nicht drin wiederfindest, aber was ich halt sehe oder wie das von außen für mich aussieht, ist, dass du sowohl bei deinen Büchern, du hast gesagt, Defizit ist kein gutes Wort dafür, aber du hast was erkannt, was du ändern möchtest und hast es gemacht. Und bei dem Sensitivity Reading hast du ja auch das über was gesprochen, was dir wichtig ist, weil du erkannt hast, dass du da was ändern möchtest und daraus hat sich dann auch dein Angebot ergeben. Also das finde ich total schön zu sehen. Und da sehe ich halt auch ganz viel Gestaltungswillen. Also weißt du, so, du nimmst halt einfach die Werkzeuge und Möglichkeiten, die du hast, in die Hand, um die Welt zu gestalten. Was wir als GestalterInnen, in welchen Bereichen wir eben auch arbeiten, ja auch immer tun können, aber eben auch nicht immer machen. Diese Verantwortung, die wir da sozusagen haben können, nehmen ja GestalterInnen nicht immer an, sagen wir es mal so. Und das finde ich total schön bei dir zu sehen in deiner Geschichte.
Mhm.
Aber für einige, die jetzt zuhören, auch einfach ein neues Konzept, kannst du uns einfach nochmal so ein bisschen mehr Einblick geben, in welchen Situationen und bei welchen Projekten kann denn Sensitivity Reading hilfreich sein?
Also dieser Begriff ist aus dem Englischen, ich glaube, ich dürfte mir das verraten, Franziska, dass wir eben so ein bisschen drüber gestolpert sind, weil es halt einfach so ein etwas ungewöhnlicher Begriff ist, selbst für die Personen, die Englisch sprechen, ist einfach so dieses Sensitivity Reading. Auch so vom Wort her sagt einem auch erstmal nichts, wenn man nicht damit vertraut ist. Also mir ist auch schon begegnet, dass Menschen zu mir gesagt haben, hey, machst du irgendwas mit Gesundheit? Nee, gar nicht. Aber ja, das macht es natürlich auch etwas schwierig, wenn man die Begrifflichkeit gar nicht erstmal so vor Augen hat.
Mhm.
Und viele wissen gar nicht, dass das überhaupt etwas ist, was gemacht werden kann. Deswegen formuliere ich das gerne so, dass es einfach eine Form des Lektorats ist, wo Text und Bild auf potenziell diskriminierende Inhalte geprüft werden. Genau. Und was ich gern hier platzieren möchte, weil du gesagt hast, ich habe da was gesehen und ich finde es wichtig, das zu ändern. Ja, das finde ich auch wichtig. Aber in Zahlen finde ich es auch einfach total verrückt, dass wir das noch nicht machen, weil 42% der Kinder unter 10 Jahren haben Migrationshintergrund in Deutschland. Und ich bin ja auch oft an Schulen mittlerweile. Und wenn ich so in deutschen Großstädten in Grundschulen bin und sehe, welche Gesichter mich da angucken, und ich mir denke so, ey, das kann aber nicht sein, Leute, dass wir die in keinster Weise in unseren, ja, Serien für Kinder, Filme für Kinder, Büchern zeigen. Also die Anteile von den Kindern, die mich dann angucken, und es kann schon mal sein, dass es da Klassen gibt, wo alle Kinder, die da sitzen, alle 30, einen Migrationshintergrund haben, aber das in keinster Form in den Medien, die sie konsumieren, repräsentiert ist. Ich finde, das geht einfach gar nicht klar. Vor allen Dingen bei den aktuellen Debatten wissen, glaube ich, viele gar nicht, wie der Stand ist. Die Stadt Frankfurt, da haben 75% der Menschen, die dort wohnen, einen Migrationshintergrund. Es kann einfach gar nicht sein, dass wir dann in der Gestaltung gar nicht darauf achten, dass wir diese Menschen zeigen. Also wir reden zum Beispiel von sowas wie, ja, eine Werbung. Wen sehen wir denn da in der Werbung? Ich glaube, in der Werbung sehen wir es jetzt mehr. Also in vor allen Dingen Bewegtbild sieht man jetzt mehr diverse Menschen. Ich habe gerade eine Werbung gesehen von einem großen Baumarkt, wo eine Familie ist mit einem schwarzen Vater, einer weißen Mutter und einem Kind, was braun ist. Das ist aber neu. Das ist auch eher ungewöhnlich. Und das ist noch lange nicht in Kindermedien angekommen. Aber da ist es ja besonders wichtig, weil die Kinder die Generation sind, in der der größte Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund zu finden ist. In der älteren Generation, diejenige, die Entscheidung trifft, sind es nur 14% der Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Aber eben vor allen Dingen bei den Jungen sind es so viele. Also für mich ist das so ein No-Brainer. Ich finde, wir müssen dem halt begegnen. Weil ich finde einfach, wenn Kinder hier leben, dann müssen sie sich auch hier sehen können. Ich sage immer gerne diesen Satz, nur das, was Kinder sehen können, zählt auch. Das gilt auch für viele andere Themen. Aber wenn die gar nicht sichtbar sind, dann gibt es die auch nicht. Wir können es ja mal ganz einfach formulieren. Wenn ich jetzt nirgendwo einen Menschen mit Brille sehe und plötzlich wird mir eine Brille verschrieben, da bricht da für mich erstmal eine Welt zusammen. Da denke ich mir, was ist denn hier los? Warum bin ich denn hier die einzige Person mit Brille? Und wenn ich eben nicht sehe, dass Menschen mit Brille Bundeskanzler werden können oder Bundeskanzlerin, dann glaube ich auch nicht, dass ich das werden kann, weil ich habe ja eine Brille.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich finde noch einen weiteren Aspekt halt einfach total wichtig. Das, was in den Kinderbüchern dargestellt wird, ist ja auch die Welt, die alle Kinder als normal lernen. Gerade bei Kindermedien ist es ja noch mal so viel elementarer, weil wir alle durch unsere Sozialisation und durch die Medien und unsere Umgebung, in der wir groß werden, das prägt ja unseren Blick auf die Welt und schafft eben auch blinde Flecke. Also ich glaube, das ist ein Thema, wo sich einfach so wenig verändert. Ich glaube, das liegt auch daran, dass einfach viele Menschen ja auch so blinde Flecken haben, was mit großer Wahrscheinlichkeit auch einfach daran liegt, dass das, was wir als Kinder sehen, wird ja nochmal so viel mehr in uns hinein zementiert. Und aus dem Grund ist es ja für alle wichtig, Diversität in Kindermedien zu erleben, weil damit verändert eine ganze Generation ihren Blick auf die Welt. Ist eigentlich ein unglaublich starkes Mittel, mit dem man für Werte, für die die Gesellschaft stehen will, eigentlich sorgen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und wir reden ja gar nicht von einer idealistischen Abbildung, wo wir jetzt, ich glaube, das ist oft so dieses, wo Leute an ihre Grenzen kommen und so sagen so, oh nee, jetzt muss ich hier schon wieder, ne? Jetzt müssen wir es jetzt hier allen recht machen. Ne? Wir allen können wir es sowieso nicht recht machen. Aber ich denke, und das möchte ich halt betonen, die Realität ist halt schon ganz woanders. Also wir bilden jetzt noch nicht mal die Realität ab. Und ich glaube, es gibt so diese Ornell-Gruppe oder es gibt so diese Ach-es-gibt-doch-schon-Gruppe. Also es geht in mir ganz häufig, dass Leute dann zu mir sagen, ja Mensch, Susanne, aber es gibt doch schon Kinderbücher mit schwarzen Heldinnen. Okay, aber lass uns mal die Verhältnisse angucken. Lass uns mal angucken bei den 8000 Veröffentlichungen im Kinder- und Jugendbereich in Deutschland. Wie viele davon haben denn einen schwarzen Hauptcharakter? Wie viele davon haben denn sogenannte POC, also People of Color? Ja, das sind jetzt nicht nur schwarze Menschen, sondern das können eben auch Menschen beispielsweise türkische, arabische Abstammung sein oder asiatische Abstammung. Wie viele Menschen of Color sind denn da abgebildet? Und welche Rollen haben die denn in den Büchern? Und in Deutschland gibt es keine Zählung dazu. In England gibt es da so einen jährlichen Report, da kann man das gut sehen. In Deutschland wird das noch nicht mal gemacht. Aber wenn man mal so händisch in die Kataloge der Verlage guckt und da mal nachzählt, da komme ich auf so Werte wie 0,01, ja, also 0,01% der Hauptcharaktere von den 8000 jährlichen Veröffentlichungen sind schwarz. Das ist ja ein bisschen mehr als wenig sozusagen. Das ist ja sozusagen 0, gar nichts.
Ja, das heißt, ich wiederhole nochmal, was du gesagt hast. die Neuveröffentlichungen repräsentieren in keinster Weise die Realität. Warum ist das so? Wahrscheinlich, weil die Leute, die die Entscheidungen treffen, einfach blinde Flecken haben?
Ja, genau. Ist auch immer die Frage, wer trifft Entscheidungen? Richtig. Kennen wir aus anderen Kontexten. Wer sitzt denn da? Wer sitzt denn in der Chefetage von Kinderbuchverlagen beispielsweise? Wer sind denn die Entscheider? Naja, sagen wir so, ohne jetzt die Entscheider konkret zu benennen, aber es sind auf jeden Fall Menschen, die die Realität manchmal gar nicht so in ihrer authentischen Form sehen, sondern die einfach ein Weltbild haben, wo sie sagen, nee, also das machen wir jetzt schon immer so und das wollen wir ja auch gern so beibehalten. Da sind auch Ängste, sind auch finanzielle Ängste, das kann ich auch total nachvollziehen, ja. Also Verlage sind ja keine Wohlfahrtsvereine. Die machen ja jetzt nicht Bücher aus Jux und Tollerei, sondern die wollen damit Geld verdienen. Da sind ja genügend Mitarbeitende, die bezahlt werden müssen. Da kann man jetzt nicht sagen, dann mache ich hier mal irgendwas, einfach weil ich es schön finde. Das ist auch so ein absolut legitimes Argument. Das wird mir auch oft entgegengebracht. Aber trotzdem finde ich halt, wenn wir uns dann angucken, wie viele Veröffentlichungen sind und wie viele davon bestimmte Randgruppen repräsentieren, und in Zahlen sind es ja schon irgendwie keine Randgruppen mehr. Ich meine, 42% der Kinder unter 5 Jahren beziehungsweise 40% der Kinder unter 10 Jahren in Deutschland haben Migrationshintergrund. Das ist ja fast die Hälfte, also das ist ja schon keine Randgruppe mehr. Ja, kann man das irgendwie nicht mehr so ganz verargumentieren, warum man jetzt in fast keinem Buch, das man veröffentlicht, überhaupt ein schwarzes Kind als Hauptcharakter zeigt, ein behindertes Kind als Hauptcharakter zeigt. Mit zunehmendem Alter ist zum Beispiel auch das Thema der Behinderung in der deutschen Gesellschaft wird immer mehr. Also die werden ja sowieso auch immer älter. Das heißt, potenziell irgendwann ab 70 oder 80 ist jeder Zweite behindert. Da kann man aber gerade mal noch eine ältere gewesene Person mit Krückstock irgendwie in ein Kinderbuch reinbringen, weil das einfach die Realität ist. Aber selbst das machen wir nicht.
Ja, was ich halt irgendwie interessant daran finde, ist, jetzt um uns mal auf die Kinderbuchbranche zum Beispiel zu fokussieren, wobei das ja die strukturellen Sachen ja in anderen Branchen sich ähnlich darstellen. Es gibt halt EntscheiderInnen, Personen. GestalterInnen gehören ganz oft nicht auf diese Entscheidungsebene. Aber wir als GestalterInnen haben natürlich schon einfach echt auch viel Einflussnahmemöglichkeiten, wenn wir sie denn nutzen. Wenn wir dafür auch sensibilisiert sind und das Thema halt auch einfach auf dem Schirm haben. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gefragt, für wen arbeitest du denn? Sind das nur Verlage oder sind das auch KollegInnen, die das Thema auf dem Schirm haben und sich da von dir begleiten lassen möchten?
Ich arbeite für Kinderbuchverlage, Autorinnen, Illustratorinnen und Verantwortliche, zum Beispiel im Kulturbereich, ja, also Vereine, sind immer die führenden Personen in einem Verein, ne, sind ja meistens auch Ehrenamtliche. Und es sind immer diejenigen, die Bild oder Text für Kinder gestalten und einfach sicher gehen wollen, dass die möglichst diskriminierungsarm sind. Also diskriminierungsfrei klappt meistens nicht, weil es sind ja schon auch Meinungen zu bestimmten Dingen. Klar, es gibt so ein paar Dinge, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, aber dann gibt es so ein paar Themen, da, ja, das kann man so sehen und das kann man so sehen. Und ich glaube, wir kommen auch nicht an einen Punkt, wo wirklich sich absolut niemand diskriminiert fühlt. Aber es ist ja trotzdem was anderes zu sagen, hey, wir versuchen das. Und du hast gerade von Verantwortung gesprochen, ne? Oder Sensibilität. Und es begegnet mir halt, dass Menschen sagen, hey, mir ist das wichtig. Ich möchte total gerne in dem, was ich gestalte, möglichst viele Menschen einbeziehen. Und es hilft ihnen halt zu wissen, wie sie das machen können. Und das Blöde ist, dass nur weil man das möchte, nur weil man gerne Kinderbücher gestalten möchte, die diskriminierungsarm sind, heißt das leider nicht, dass man das tut. Letztens hatte ich eine Autorin, die hat gesagt, Mensch, mir ist das so wichtig und ich möchte unbedingt, dass mein Text weltoffen ist und möglichst viele verschiedene Kinder und Familien repräsentiert. Und dann habe ich mir den angesehen und an einigen Stellen gesehen, so, ha, da werden irgendwie blöderweise Stereotype reproduziert. Und da möchte ich sagen, das ist ganz wichtig zu verstehen, das passiert nicht aus böser Absicht, sondern das passiert durch Sozialisierung, weil wir einfach, du hattest das eben auch schon gesagt, weil wir so aufwachsen hier in Deutschland, also ich kann hier konkret für Deutschland sprechen, es gilt auch für andere Länder, dass wir das einfach gewohnt sind, Figuren oder bestimmte Kulturen in bestimmten Rollen zu sehen und das brennt sich halt so in unser Gehirn. Und vor allen Dingen im Bild kommt das dann so hervor, ne? Also ich glaube, da kennst du den Prozess auch besser, warum das jetzt so ist. Aber ich sehe das halt immer wieder. Dann entstehen im schlimmsten Fall Figuren, die diskriminierend sind, die verletzend sind. Es entstehen aber auch Figuren, die es gar nicht gibt. Also das Gespräch hatte ich auch letztens, war tatsächlich auf der Buchmesse, hielt mir jemand sein Buch unter die Nase und meinte, kannst nicht mal gucken, ob ich hier irgendwas falsch gemacht habe? Und dann sage ich, nee, es geht auch nicht ums Falschmachen, ne? Aber du möchtest halt gerne alle repräsentieren und dann sehe ich hier diese Figur mit brauner Hautfarbe und orangefarbenen Haaren. Du, die gibt's nicht. Also ich glaube, wenn wir jetzt durch Frankfurt gehen, ja, 75% Migrationshintergrund, da müssen wir lange suchen, bis wir diese Figur finden. Und ich glaube, die werden wir nicht finden, weil die gibt's so nicht. Allerdings die weiße Figur mit dem dicken Bauch hier, die du hier illustriert hast, die gibt es. Da müssen wir nicht so lange laufen, bis wir die finden.
Du hast es ja schon gesagt, es geht gar nicht ums Falschmachen. Aber vom Prinzip ist es ja schon so, dass du Menschen ihre eigenen Vorurteile vor Augen hältst und sichtbar machst. Fühlen sich da Menschen auch manchmal angegriffen? Wie schaffst du es, damit konstruktiv umzugehen? Ich stelle mir das total schwer vor.
Ja, natürlich, klar. Also ich sage auch immer, das ist total schwierig. Das ist total der schwierige Prozess, weil aus mehreren Gründen, weil ich, also wenn du gibst mir jetzt dein Werk, da hast du ja Tage, Stunden, Wochen lang dran gearbeitet, ja, egal ob jetzt Text oder Bild, da ist ja richtig Energie reingeflossen von dir und Leidenschaft reingeflossen. Und das fühlt sich ja für niemanden gut an, dann eine Kritik zu bekommen und zu hören, da und da hast du Verbesserungspotenzial. Das ist ja wirklich ganz vorsichtig formuliert, aber trotzdem ist das einfach nicht schön. Und die zusätzliche Ebene bei diesem Sensitivity Reading und bei einer Prüfung auf potenziell diskriminierende Inhalte ist natürlich dieses Gefühl von, ich habe jetzt hier was Gemeines gemacht, ne? Weil dieses Thema Diskriminierung, ne, das ist falsch, das möchte ich nicht. Ich möchte hier niemandem was Böses. Und das dann zu hören, ja, das tut weh und das ist auch schwer, das zu verarbeiten. Und das merke ich in der Zusammenarbeit. Also erstens müssen Leute schon mal dafür bereit sein, dass sie sagen, hey, ich möchte da was anders machen. Und zweitens muss da schon auch so eine gewisse Bereitschaft von Auseinandersetzung da sein. Also wenn du halt dich überhaupt nicht damit beschäftigst, wie zum Beispiel, was zum Beispiel Fremdbezeichnungen sind, was ist eine Fremdbezeichnung? Ja, also es gibt ja so Wörter, die für bestimmte Menschengruppen verwendet werden. Das macht man auch schon immer so. Aber das ist für die Menschengruppe total unangenehm, dieses Wort zu hören. Und die lehnen das ab als Gruppe. Und wenn du das dann verwendest, weil du denkst, das war schon immer so und zu mir sagst du, so, hey, warum, was ist denn jetzt daran falsch? Naja, dann wird es ein bisschen schwierig in der Zusammenarbeit. Also im Bestfall hast du dich da schon etwas zu belesen und bist halt auch bereit, darüber noch mehr zu lernen. Und das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Alle Menschen, die das machen, die diesen Job machen, das Sensitivity Reading, wir sind jetzt nicht auf die Welt gekommen, fehlerfrei und allwissend. Wir haben uns das angeeignet, dieses Wissen. Ja, und wir eignen uns das auch immer wieder an, weil es da ja auch manchmal Veränderungen gibt. Genau. Aber alle Personen, die sagen, hey, ich möchte, dass mein Text da geprüft ist, die müssen auf jeden Fall eine gewisse Offenheit mitbringen, weil das ist nicht schmerzfrei. Und es geht dann auch so um dieses Thema, ne, wo ist meine Position darin? Ne? Wie gesagt, man will gar nicht diskriminieren, aber man tut es ja dann vielleicht unterbewusst doch. Und das ist nicht schön, das von sich selbst zu erfahren.
Ja, es ist, glaube ich, sehr leicht, Dinge persönlich zu nehmen, wobei das ja am Ende auch schlicht und ergreifend ein Spiegel der Gesellschaft ist, in der man groß geworden ist.
Ist aber auch sehr, sehr deep, Franziska, weil auch so dieses Thema Kinderbücher, das ist total das emotionale Thema. Da haben wir jetzt diese aktuellen Debatten, ne? Was dürfen Kinderbücher, ne? Oder was drucken wir jetzt zum 200. Mal ein Kinderbuch, wo wir alle eigentlich schon gesagt haben, so, boah, ja, also der Text ist irgendwie nicht mehr so ganz aktuell, um das ganz vorsichtig zu formulieren. Aber das ist emotional für Menschen, die sagen, hey, ich bin damit groß geworden. Ich hatte auch eine N-Puppe, da war gar nichts Schlimm dran. Ja, okay, aber heute weiß es doch besser. Aber es ist nicht so einfach. Ich glaube, sowieso, wir sind gerade an einem Punkt, wo diese ältere Generation in Zahlen ja in Deutschland den Ton angibt und potenziell werden es ja jetzt auch immer noch mehr. Also der Altersdurchschnitt in Deutschland ist ja schon 40 plus und wir haben ja immer mehr ältere Menschen als jüngere. Und gleichzeitig haben wir aber auch die Situation, dass die Jüngeren ja Dinge voranbringen, was die Älteren gar nicht so gewöhnt sind. Früher war es immer so, ja, du bist älter, dann hast du auch einfach Recht und Ahnung. Und heute sind wir so an dem Punkt so, oh, die jüngere Generation sagt so Dinge wie, das kann man nicht mehr sagen oder das sollten wir anders machen. Es fühlt sich halt einfach nicht schön an, weil ältere Generationen dann sagen, hey, ich fand das Buch damals schön oder ich hatte halt diese Puppe und da war gar nichts Schlimmes dran. Ja, damals vielleicht nicht, aber heute lass uns noch mal reingucken, ob das so okay ist.
Naja, ich glaube, es ist ja auch so eine Grundherausforderung. Menschen finden ja Veränderung üblicherweise nicht ganz so gut, weil es halt so unbequem ist. Und das, was sozusagen dein Job ist, ja vom Prinzip Veränderung zu kultivieren und neue Perspektiven zu schaffen. Und man muss halt ganz viel lernen und das ist halt anstrengend.
Ja, aber in meiner Arbeit mache ich das ja schon auch so. Also ich versuche das möglichst neutral zu formulieren. Also zum Beispiel in einem Bildprojekt schreibe ich auch immer erstmal auf, was ich sehe, möglichst neutral. Dann schreibe ich auf, was ich daran verändern würde und wie diese Veränderung dann aussehen kann. Und das ist für mich so die neutralste Form, das zu formulieren, weil dann kann die Person erstens ja auch entscheiden, ob sie diese Veränderung überhaupt machen möchte. Und ich nutze ja da auch dieses Ampelsystem. Also es gibt Dinge, da sage ich, die sind jetzt nicht absolut schlimm, die musst du unbedingt verändern, aber da sage ich ja, vielleicht könnte man der Person vielleicht doch mal Schuhe anziehen, zum Beispiel. Das ist ja so mein Lieblingsthema, keine Schuhe bei schwarzen Menschen. Genau, aber ich glaube, das ist eine Form, das zu formulieren, so dass es sich nicht so persönlich anfühlt. Ja. Dass man einfach wirklich sagen kann, ah, okay, das habe ich übersehen, weil ich es nicht wusste. Und das kann ich so und so ändern und trotzdem auch meinem Design noch treu bleiben. Ne? Weil wenn ich jetzt ja Tage und Stunden da irgendwas illustriert habe und da kommt da die Susanne um die Ecke und hat irgendwelche Vorschläge für mich und ich muss alles nochmal neu machen, auch gestalterisch einfach sehr, unangenehm.
Ja. Ja, du hast jetzt gerade schon so ein paar Beispiele gegeben. Kannst du uns mal so ein paar konkrete Sachen beschreiben, wo kleine visuelle Details einfach so einen großen Unterschied machen, im positiven wie im negativen Sinne?
Ja, also ich glaube, am einfachsten ist es im negativen Sinne, also zu beschreiben, was ich sehe, was ich als veränderungsbedürftig erachte und dann inwieweit ich die Veränderung, also welche Veränderung ich da konkret vorschlage.
Hm.
Also es gibt so ein paar Dinge, die mir oft begegnen, sowas wie schwarze Menschen oder afrikanische Menschen, sind ja alle schwarze Menschen in Afrika, also beziehungsweise kann man sich darüber streiten, aber der afrikanische Kontinent, wenn der dargestellt ist, dann haben die meisten Figuren keine Schuhe an. Ganz klar, das ist halt so ein Narrativ, ne? Die leben alle im Busch. Die haben keine Schuhe, kein fließendes Wasser. Und da ist natürlich dann immer meine Empfehlung, Schuhe anziehen. Oder den anderen Figuren auch keine Schuhe anziehen. Geht auch. Da habe ich auch eine Rückmeldung letztens bekommen. Mensch, Susanne, ich habe an dich gedacht. Ich habe ein Cover gestaltet von einem Kinderbuch. Und die schwarze Figur, der habe ich komischerweise keine Schuhe angezogen. Da siehst du auch, Franziska, das ist gar nicht ein bewusster Prozess. Die Person hat mir geschrieben, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Mir ist aber einfach aufgefallen, dass die Person keine Schuhe anhatte, die schwarze, also das schwarze Kind. Und dann habe ich das mal geändert. Ja, genau. Also entweder beide ohne Schuhe, die schwarze und die weiße Figur, oder eben alle haben Schuhe an.
Gibt es noch so ein paar andere typische Sachen, die dir einfach oft über den Weg laufen?
Ja, ich habe letztens auch diese Frage bekommen, kannst du mal also die Top 5 Sachen sagen, die immer passieren, die du immer bemerkst? Das hat eine Illustratorin mich gefragt, weil sie natürlich dem auch entgegengehen will, ne? Weil sie natürlich bewusst sagen will, hey, das mache ich nicht. Also das mit den Schuhen ist so eine Sache. Ja, also ich glaube, da breche ich viele Herzen, aber das Thema rote Wangen ist auch so eine Sache. Ich weiß, das ist so eine Verniedlichungsform, dass man Figuren rote Wangen gibt. Sieht man auch bei vielen Tierfiguren. Das ist jetzt anatomisch natürlich auch nicht korrekt und da habe ich auch nichts dagegen. Das darf, ein Stück weit ist es ja auch eine Meinung, ob man das jetzt schön findet oder nicht. Aber das Ding ist halt, was ich sehe, ist, dass, sagen wir, es ist eine Kindergruppe mit einer weißen Figur, einer asiatisch gelesenen Figur, einer schwarzen Figur. Dann haben alle drei Figuren die gleichen roten Wangen oder rosafarbenen Wangen. Das entspricht aber nicht der natürlichen Errötung der Haut bei schwarzen Figuren. Tendenziell erröten die nämlich gar nicht. Also, wenn man Light Skin ist, so sagt man das in der Community, also wenn man helle braune Haut hat, dann sieht man das vielleicht noch ein Stück weit. Und wenn man aber dunkle braune Haut hat, dann wird man das nicht sehen. Und wenn vielleicht so als dunkelbraun. Da muss man natürlich schauen, wie kann ich es gestalterisch machen und was ist die Qualität? Da ist ja immer eine Diskrepanz da. Aber trotzdem streiche ich das halt an oder merke ich das an, weil ich einfach sehe, dass da diese Individualität der schwarzen Figur oder der asiatisch gelesenen Figur nicht beachtet wird. Weißt du? Die sagen einfach, hey, wir machen das bei allen und dann ist es fair. Aber das macht es nicht fair, weil es nicht bei allen gleich ist. So, dann macht doch der weißen Figur die Afrofrisur, wenn es jetzt fair sein soll. Mach sie ja auch nicht. Das ist so eine Sache. Dann bei asiatisch gelesenen Figuren gelbe Haut. Und das ist so dieses, das ist Kant, ne? Der gesagt hat, gelbe Menschen, rote Menschen, ne? Diese Einordnung, ich befürchte, viele von uns haben die auch noch in der Schule gelernt, ist ja mittlerweile widerlegt. Es gibt keine verschiedenen Menschenrassen, aber das haben wir leider noch so im Hinterkopf, ne? Asiatische Menschen sind gelb. Ja, geh mal in die Innenstadt. Sehe ich jetzt nicht so, dass asiatische Menschen gelb sind. Aber komischerweise in solchen, vor allen Dingen sehr einfach gestalteten Illustrationen, passiert das ganz häufig. Selbst nur so schemenhafte Illustrationen, wo du eigentlich gar nichts gestalten kannst, aber die asiatisch gelesene Figur erkennst du an der gelben Hautfarbe und noch dazu der schwarz-blauen Haarfarbe. Und in den meisten Fällen hat sie so eine so eine vorne, so ein Pony, der so ganz gerade abgeschnitten ist, so Geisha-mäßig.
Ja.
Ja, und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Thema, wo ich gesagt habe, solche Menschen gibt's nicht. Ne?
Ja, ich glaube, die Illustration, da steckt einfach eine große Gefahr drin, weil Illustrationen müssen ja super plakativ sein. Und deswegen greifen IllustratorInnen oft auf typische Symbole, Icons, Metaphern, solche Sachen zurück, die in so einem Kulturraum bekannt sind. Weil das Dinge, das sind so Codes, die wir kennen und dadurch können die Illustrationen schneller gelesen werden. Aber natürlich steckt da auch die Gefahr drin, dass ich halt einfach Vorurteile einbaue, weil die nämlich genauso eingebaut sind. Ja.
Das ist absolut, absolut. Weil wenn wir jetzt auch weggehen, so vom Thema kulturelle Zugehörigkeit, auch junge Mädchen, ne? Rosa, blau, solche Themen. Kleid, Hose. Ich muss nur die Begriffe sagen und du weißt schon, wer was anhat.
Ja, ja, total. Das ist ja auch nochmal so eine Herausforderung, wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir haben jetzt eine Illustratorin, die ist sich bewusst, dass es da einfach dieses Thema gibt, um das sie sich kümmern muss und die möchte gerne eine diverse Welt darstellen. Wie kriege ich das hin, dass meine Figuren, die ich hier entwickle für meine Gruppe, aussehen wie eine individuelle Figur und nicht nur so ein reiner Stellvertreter oder eine reine Stellvertreterin für eine gesellschaftliche Gruppe? Verstehst du, was ich meine?
Absolut.
Wie schaffe ich es, dass ich nicht nur Stereotype darstelle am Ende?
Ja, ist schwierig. Also das ist nicht so. Ja, genau. Es ist auch nicht so einfach, weil ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema persönliche Auseinandersetzung mit der Thematik. Also es wird nicht helfen, wenn ich dir jetzt eine Liste von Attributen gebe, wo ich sage, das soll die Figur haben. Du wirst es wahrscheinlich trotzdem hinkriegen, die so zu gestalten, dass die eine ganze Gruppe von Menschen diskriminiert. Warum? Durch diese Sozialisierung, weil du halt diese Bilder ganz hinten im Kopf hast. Auch wenn du sagst, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht so eine klischeehafte Darstellung machen. Ich glaube, das Einzige, was da wirklich hilft, ist zu sagen, hey, ich lasse mich da begleiten von jemandem. Ich stelle da auch konkret Fragen oder beziehungsweise ich lasse das prüfen, ja, durch so eine, zum Beispiel durch ein Sensitivity Reading oder jetzt, bevor das stattfindet, einfach auch eine sehr tiefgehende Auseinandersetzung. Also mal zu schauen, wie werden denn schwarze Figuren da, also wenn wir jetzt von einer schwarzen Figur sprechen, aber es ist ja jetzt auch egal, welche Art der Figur, wie werden die denn dargestellt von Menschen, die auch dieser Gruppierung angehören, ja? Das ist ja die interessanteste Frage, weil tendenziell, nicht immer, Achtung, aber tendenziell sind ja diejenigen, die selbst Teil dieser Gruppe sind, Personen, die authentisch darstellen und auch sehr individualisierte Figuren kreieren können. Möchte ich aber auch die gestaltende Person etwas in Schutz nehmen, weil es ja auch einfach manchmal was mit dem Umfang des Projekts zu tun hat, ne? Weil wenn natürlich jetzt der Kinderbuchverlag sagt, so, morgen ist die Figur fertig und übertreib jetzt nicht bei den Haaren, mach die mal ein Stück kürzer, ja, dann ist natürlich dann auch mein Individualismus ein Stück weit auch wieder abgekappt, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja nicht immer nur die eine Gestaltung, sondern da sind ja auch viele Fremdeinwirkungen, vor allen Dingen bei der Erstellung eines Kinderbuches.
Was meinst du denn, was können wir denn tun, bevor wir anfangen, was zu gestalten, was eine Lebensrealität zeigt, die wir nicht aus eigener Erfahrung kennen? Und das betrifft ja, weißt du, das geht jetzt um Hautfarben, aber es betrifft ja auch tausend andere Sachen.
Ja.
Darf man das überhaupt? Was muss man tun, damit man das darf, deiner Meinung nach?
Ja, also das Thema darf, dazu äußere ich mich nicht. Ich glaube, das darf jeder für sich selber entscheiden. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, hey, finde ich nicht so gut, aber da aus dem Gespräch halte ich mich mal gerade raus. Aber was man tun kann, sagen wir mal zum Beispiel, um eine Behinderung authentisch darzustellen, ganz einfach, erstmal googeln, hilft schon mal, ja. Einfach mal bei Google einzugeben und dann eben auch ein bisschen zu differenzieren, also da sind wir, es ist ja schon eher wie so eine Art Medienkompetenz, ne? Was sind das eigentlich für Bilder, die mir da angezeigt werden? Wer hat diese Bilder erstellt? Jetzt auch vor allen Dingen das Thema KI, ne? Also wenn sie KI generiert sind, dann ist ja auch immer die Tendenz, dass da Stereotypen repräsentiert werden, maximal hoch, weil KI ja nur stereotypisierte Darstellungen wählt, weil sie sich ja aus einer Masse von bereits vorhandenen, häufig gesehenen Bildern dann eben auch ein neues Bild erstellt. Das heißt, da würde ich potenziell sagen, nicht so hingucken, sondern eben, ja, schau, dass du eine Quelle findest, wo du sagst, hier finde ich authentische Bilder. Also bei der Person mit Behinderung kann ich mal schauen, da gibt es ja einige Vereine in Deutschland beispielsweise, die behinderte Menschen begleiten. Da kann ich mal auf den Webseiten gucken, wenn die Veranstaltungen machen. Auch so dieses Thema Hilfsgeräte, da sehe ich auch, ne, so ein Rollstuhl total altmodisch. Also wenn ich Kinder in Rollstuhlen oder mit so Gehhilfen in Kindergärten treffe, dann sind die meistens bunt, pink, lila Farben mit Stickern drauf. weil Kinder so sind. Die werden wahrscheinlich keinen grauen Rollstuhl haben, wenn sie eine permanente Gehhilfe haben.
Hm.
Da kann man dann auch konkret in Geschäften mal schauen, in Katalogen von Geschäften oder auf der Webseite. Was verkaufen die für Hilfsmittel? Wie sehen die aus für Kinder? Wenn wir jetzt konkret bei Kindern sind, aber auch in anderen Thematiken. Da einfach mal in die Quellen zu schauen. Und dann im nächsten Schritt, ja, kann man, also so machen das ja Autorinnen auch. Die machen ja dann eine Recherche. Die gehen dann ja auf Reisen oder ne, machen bestimmte Recherchen einfach zu Themen, damit sie sich sicher sein können, dass sie das richtig darstellen können in ihren Büchern. Und sei es irgendwie nur ein Krimi, wo es um irgendwie ein Kloster geht. Aber da guckt man sich ja auch vorher erstmal was zu an, bevor man da was zu schreibt, im Bestfall. Ne?
Hm.
Zumindest dann, wenn man es richtig darstellen möchte oder möglichst authentisch darstellen möchte.
Reicht so eine gründliche Recherche oder braucht es immer mehr?
Ja, gestern hat mich eine Motion Designerin gefragt, Mensch, Susanne, sag mal, findest du eigentlich immer was? So, das wäre ja sozusagen die Frage anders formuliert und ich habe gesagt, ja. Ich befürchte ja. Also ehrlich gesagt, meine persönliche Erfahrung ist ja, ich finde immer was, von dem ich auch sage, hey, das muss unbedingt geändert werden. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass es auch manchmal Inhalte gibt, da hat man sich wirklich bemüht. Da würde ich vielleicht nur einen Vorschlag machen. Ne? Also das ist ja bei mir dieses Ampelsystem, da würde ich sagen, das ist orange, beziehungsweise gelb ist es ja bei der Ampel. Da würde ich vielleicht nur ein bisschen was von ändern. Ja, es kommt ja auch darauf an, wie komplex die Darstellung ist. Aber wie gesagt, wir hatten ja eben auch das Beispiel, auch eine ganz simple, schemenhafte Darstellung kann auch stereotype Elemente enthalten.
Ich glaube sogar, dass da die Wahrscheinlichkeit sogar größer ist, weil man ja nur so wenige Mittel hat.
Ja, kann gut sein. Also ich sag mal so Thema Strichmännchen, ne? Da kommen dann auch gern beispielsweise bei asiatischen Figuren so Striche, das lieben die ja bei Augen, dass einfach nur so ein Strich ist.
Ja.
Ja, genau. Also ich glaube, wer sicher sein möchte, sollte sich zusätzlich Hilfe holen. Entweder in der Form, dass man sich halt beliest oder auch Workshops wahrnimmt. Es gibt auch so Workshops zum Thema Antirassismus oder so diese eigene Position hinterfragen. Ich glaube, das hilft.
Hm.
Und dann muss man ja leider sagen, dass es auch oft so ist, dass in der Verlagswelt der Anspruch dafür nicht da ist. Ne? Dass die Verlage dann sagen, so ja, ne, das ist schon okay, das können wir so lassen. Ja, aber du hattest ja vorher von gestalterischer Verantwortung gesprochen oder gesellschaftliches Wirken auch, ne?
Mhm.
Ist halt so die Frage, was will man auch von der eigenen Illustration? Ja, was will ich damit kommunizieren?
Ja, ja, also genau, ich glaube, die Verlage, die kann man kritisieren, man kann darauf hinweisen, aber am Ende sind ja die wenigsten KollegInnen in so einer Position, das zu verändern. Aber ich finde es halt einfach wichtig zu sehen, dass wir als GestalterInnen, in welchem Bereich wir eben auch arbeiten, ziemlich oft dann doch irgendwie auch Möglichkeiten haben, Dinge zu verändern auf der Ebene unserer Arbeit. Und wenn wir Bilder erstellen, die Bilder sind halt einfach total stark. Die größte Stärke von Bildern ist, dass sie so unmittelbar sind. Man guckt einmal drauf und versteht so eine ganze Welt.
Ja.
Man braucht keine 5 Minuten, um den Text zu lesen. Und ich glaube, alle Menschen, die Bilder erstellen, wenn allen Menschen das bewusst ist, was sie da auch für eine Gestaltungsmöglichkeit haben, würde das schon einfach mal echt viel verändern. So, ohne dass die Verlagswelt, also klar, das sind strukturelle Probleme, die müssen angegangen werden. Ich glaube, das ist aber auch so ein generatives Ding. Das sind leider so lange Prozesse, bis dann die nächste Generation drankommt, die dann vielleicht auch eine andere Perspektive auf Dinge mitbringt.
Ja, schon. Aber ich sehe auch, dass IllustratorInnen was machen. Das sehe ich.
Mhm.
Ich sehe ja, dass sie diverse Figuren gestalten, dass sie sich Gedanken machen. Und es gibt immer einen größeren Fisch, weißt du? Es gibt natürlich immer einen, aber die Frage ist so, die Betroffenen selbst sind es meist nicht, die Zugang zum Markt haben. Also wie viele Illustratorinnen mit Behinderung kennst du? Also so als offene Frage. Ich wollte jetzt keine konkreten Zahlen. Und dann wäre es ja schon schön, wenn jemand anders sich auch dafür einsetzt, der vielleicht selber gar nicht von Behinderung getroffen ist. Noch nicht, weil behindert werden kannst du jeden Tag. Wenn du falsch stürzt, dann gehörst du plötzlich dazu. Aber es wäre doch schön, wenn man sich dafür schon mal einsetzt. Und dass, wenn man beispielsweise eine Kindergruppe illustriert, dann kann man doch auf jeden Fall ein Kind im Rollstuhl da reinsetzen. Und dann vielleicht nicht am Rand, sondern mal in die Mitte. Kann man doch machen.
Hm. Ja, ja. Um nochmal so auf die Sache drauf zu gucken, von einer anderen Perspektive, gibt es auch so gut gemeinte Ansätze, die trotzdem problematisch sein können? Ich finde, gerade wenn es so um Veränderung geht, passiert es ja ganz oft, dass so gut gemeint ist, nicht immer gut gemacht. Also wo stimmt die Intention, aber die Umsetzung stimmt noch nicht? Hast du da auch so ein paar Beispiele, die dir oft vorkommen?
Ja klar, das habe ich ja eben schon gesagt, diese Figur, die es nicht gibt, ne?
Ja.
Was ich gesagt, also das war ein ganz konkretes Beispiel. Da hielt mir jemand, das war ein erstes Buch zum Thema Sport. Und dann sage ich, wer ist das denn da hinten, da mit den roten Haaren? Wer soll das denn sein? Also das ist zum Beispiel für mich so ein Fall von gut gemeint, aber halt nicht gut gemacht. Ja, was ich auch oft sehe, ist so diese Figuren, von denen man nicht sagen kann, was sie jetzt sind. Ich rede jetzt nicht von Figuren, die jetzt bewusst irgendwie geschlechterneutral gestaltet sind, sondern eher so dieses so, ich treffe jetzt keine bewusste Entscheidung, sondern ich mache die so ein bisschen braun. Aber das Braun hat einen extrem hohen Grauschleier mit drin, dass man das, wenn man so blinzelt, vielleicht auch mit so einem Dunkelweiß sozusagen, also so ein Dunkelfleischfarben verwechseln könnte. Meine Kollegin Andrea Karimé bezeichnet das als Brotfarben. Das ist für mich schwierig, weil das ist für mich so ein, ich habe mich jetzt nicht bewusst dafür entschieden, eine Figur of Color zu illustrieren, aber ich habe mal so getan, als ob. Und auch, was öfter passiert, ist so das mit den Haaren, mit dem Thema Afrohaare, dass der Afro so völlig außer Kontrolle gerät, dass überall so Strähnen rausgucken und Locken sich davon kringeln. Das macht bestimmt Spaß, das zu illustrieren. Das erzeugt aber ein negatives Stereotyp von ungepflegt, ungekämmt. Vor allen Dingen bei schwarzem Haar ist dann ganz langer historischer Rattenschwanz, dass schwarzes Haar ja auch als verboten galt in seiner natürlichen Form und auch heute noch immer viele Reaktionen hervorruft. Als Person mit Afro kann ich das gut bezeugen. Und ja, das finde ich dann immer so ein bisschen nervig, wenn ich das dann so sehe. So, oh, da ist halt eine Figur mit Afro. Und dann machen wir irgendwie so 1000 Kringel drumherum. So ein bisschen wie Medusa sieht das dann aus. Als wären das so kleine Schlangen, die sich so da herumwinden. Mhm. Das wäre nicht nötig gewesen. Eine Lockenstruktur kann man auch etwas geordneter darstellen. Und was halt auch oft passiert, ist so diese eurozentristischen Schönheitsbilder werden natürlich auch schnell auf Figuren gestülpt. Dass eben eine Figur of Color mit blondem Haar dargestellt wird. Bei einer Kinderfigur eher ungewöhnlich. Es gibt schon ein paar Kinder of Color mit blondem Haar. Aber es ist halt immer so diese Sache. Schau dir doch mal, also jetzt hast du 10 Kinderfiguren illustriert. Wie viele davon sind denn weiß? Wie viele davon haben denn eine Behinderung? Wie viele davon? Und da finde ich in so einer Masse kann man es immer ganz gut sehen. Also die Einzelentscheidungen, die kann man immer noch gut verargumentieren. Ja, da habe ich aber und da wollte ich aber und ne. Aber wenn ich jetzt 10 Figuren habe, dann erklär mir ja kurz, warum irgendwie 8 davon weiß sind. Und eine ist schwarz und eine ist so, weiß man jetzt nicht, also so die ist so dunkelweiß und die sind aber beide im Hintergrund. Dann geht so die Rechnung nicht mehr so ganz auf. Also das ist sowas, was ich öfter sehe, wo ich merke, da hat auf jeden Fall jemand was versucht, das ist klar, das sehe ich, aber da fehlt noch was. Ich hatte auch schon mal dieses Argument hier, aber man hat doch wenigstens was gemacht. Ja, aber manchmal reicht das noch nicht. Weil, wenn wir jetzt wieder bei dem Thema Sichtbarkeit sind, ich sehe ja jetzt eindeutig, dass ich diese 2 Figuren of Color nicht sehe, weil die sind ja ganz hinten im Hintergrund von den 10 anderen weißen Figuren, also beziehungsweise 8 weißen Figuren von insgesamt 10, sind ja die 2, die of color sind, ganz weit im Hintergrund, am Rand. Also auch einfach vom Bildaufbau her haben die im wahrsten Sinne des Wortes nichts zu sagen.
Also unterstreichen tendenziell eher vorhandene Vorurteile, anstatt sie aufzulösen. Also verstärken ja. Sozusagen eher noch negativ.
Absolut, dieses, keine tragende Rolle zu sein, nur am Rand vorzukommen.
Ja.
Das sieht man auch viel in Filmen, gibt es dieses sogenannte Magical Negro, nennt sich das in der Filmbranche. Da ist dann so eine schwarze Figur, müsst ihr mal drauf achten. Die hat aber keine tragende Rolle in dem Film.
Und stirbt immer als erstes.
Die stirbt oft als erstes, genau, aber selbst wenn es kein Film ist, wo es ein Film ist, wenn jetzt keiner darin stirbt, ist diese Figur nur als Begleitfigur für die weiße Figur da. Also die hilft der weißen Figur oder die rettet die weiße Figur. Die hat aber keine eigene Dimension. Also da weißt du erstens nicht mehr, wie die heißt. Du weißt nicht, was sie ausmacht. Du weißt nur, dass sie der weißen Figur, der Hauptfigur meistens geholfen hat.
Ja, ist ja auch so bei weiblichen Figuren in Filmen. Das hat sich zwar in den letzten Jahren glücklicherweise so ein bisschen verändert, aber es ist ja noch nicht so lange her, dass weibliche Figuren in Filmen noch nicht mal was gesagt haben.
Ja.
So, und miteinander überhaupt nicht geredet haben. Wenn sie was gesagt haben, haben sie natürlich mit den Männern geredet. Ja, ich kann mir vorstellen, dass jetzt hier einige zuhören und denken so, boah, ich will ja unbedingt, das haben wir vorhin auch schon angesprochen, aber ich habe wirklich Angst, jemanden ungewollt zu verletzen. Was würdest du denn diesen Menschen raten?
Ja, da würde ich ganz uneigennützig sagen, schau erstmal bei mir auf Instagram vorbei. Aber warum sage ich das? Weil ich eben konkret auch schon Videos dazu habe, wo ich so diese typischen Fallen aufgearbeitet habe und von denen ich auch weiß, dass viele IllustratorInnen dann zu mir sagen, Mensch, danke Susanne, dass du das mal da so dargestellt hast. Das hilft mir. Ja? Da gibt es auch auf meiner Webseite einen Download dazu. Kann man auch bei anderen gucken. Klar, Man kann auch bei anderen gucken. Es gibt allerdings nicht so viele Sensitivity-ReaderInnen in Deutschland. Und diejenigen, die es gibt, publizieren ihren Content auch nicht unbedingt auf frei zugänglichen Plattformen. Die Victoria Linnea, die hat einen tollen Blog. Die ist eine Sensitivity-Readerin. Die hat einen tollen Blog, auf dem sie einige Dinge umschreibt. Da gibt es zum Beispiel einen tollen Artikel zum Thema Haarstruktur oder auch dieses Thema Blass. Bei denen, wir haben ja jetzt viel vom Bild gesprochen, aber auch dieses Thema Blass ist immer so eine Sache. Blass ist ja ein Zustand und keine Hautfarbe. Aber oft in Texten kommt immer die blasse Figur und dann die schwarze oder dunkelhäutige Figur im Vergleich. Aber wie gesagt, blass ist ein Zustand. Auch ich bin manchmal blass. Bei der Geburt sagte das die Hebamme zu mir, Mensch, Sie sind aber blass. Genau. Und dann gibt es natürlich auch Bücher von einigen großen Alice Hasters oder Tupoka Ogette, die sich einfach so ganz allgemein mit den Thematiken Allyship oder Antirassismus oder ja, Diskriminierung beschäftigen. Das hilft schon auch, aber da, wenn ich jetzt gerade vor einem Projekt sitze und dann das Buch anfange zu lesen, dann bräuchte ich wahrscheinlich eine relativ lange und auch mitunter schmerzhafte Auseinandersetzung, bevor ich dann das überhaupt in meinem Projekt anwenden kann. Und leider, gibt es ja auch so Studien dazu, ist ja oft auch das Wissen darum, ne, dass ich diskriminiere, das schließt jetzt leider dann nicht die Diskriminierung aus, zumindest nicht im ersten Schritt. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, geh es mal an und schau, dass du dir dann zeitnah eine Unterstützung suchst, wenn du an einem Punkt bist, wo du merkst, so, irgendwas stimmt noch nicht.
Kannst du uns vielleicht so einen groben Einblick geben, was da so finanziell, was das finanziell bedeutet, wenn man sich beraten lässt von dir für zum Beispiel ein Kinderbuchprojekt? Also so eine Bandbreite von bis?
Ja, kann ich gerne machen. Also ich gucke mir die Projekte immer vorher an, bevor ich überhaupt eine Einschätzung zu dem Preis gebe, weil ich ja auch erstmal gucken möchte, was ist da überhaupt zu machen. Und ich bin auch ehrlich, also wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo ich sehe, da kann ich nicht helfen, weil es vielleicht auch zu spezifische Themen sind, also wenn es um sehr spezifische kulturelle Marker geht zum Beispiel, ich kenne jetzt natürlich nicht jede Kultur auswendig, oder wenn ich auch wirklich nichts sehe, wo ich sage, hey, da finde ich, dass man das verändern sollte, dann sage ich das auch und dann fällt natürlich auch erstmal nichts an. Aber in der Regel ist es so, ich kümmere den Text an und mache dann eben eine Einschätzung, was ich glaube, den Text oder die Bilder oder das Bild, je nachdem, was es ist. Man macht dann eine Einschätzung dazu, wie viel Umfang ich für dieses Projekt dann ansetze, für diese Prüfung. Und das kann manchmal auch nur eine Stunde sein bei einem kurzen Bilderbuchtext. Aber das können natürlich auch mehrere Stunden sein. Genau. Und dann mache ich ein Angebot zu dem jeweiligen Umfang.
Und das heißt, jetzt KollegInnen, die sich Unterstützung wünschen, können sich auch einfach ganz direkt bei dir melden. Du arbeitest mit IllustratorInnen, mit AutorInnen zusammen.
Ja.
Voll gut.
Die dürfen sich bei mir melden, genau.
Genau, und für alle, die zuhören, ich habe mir Susannes PDF-Hilfestellung dazu auch schon angeguckt. Das finde ich sehr hilfreich. Kann man sich kostenlos runterladen. Findet ihr auf Susannes Website.
Ohne, dass man die E-Mail angeben muss, möchte ich mal dazu sagen. Ja? Das ist hier kein Newsletter-Scam, sondern ihr könnt es wirklich einfach so runterladen.
Ja, stimmt. Voll gut. Aber ich habe noch eine Anschlussfrage, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt hier einige auch zuhören und wenn sie dich schon kennen, dann wissen sie ja auch, dass du echt viele Lesungen und Workshops an Schulen gibst. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele interessiert, wie das funktioniert. Was brauchst du dafür und was würdest du KollegInnen empfehlen, die das auch machen wollen?
Ja, also es braucht, glaube ich, gar nicht so viel, wie die zuhörende Person jetzt vielleicht denkt. Also es braucht eigentlich erstmal nur ein Buch. Und sobald man ein Buch hat, kann man damit auf Kindergärten oder Schulen zugehen. Und so mache ich das auch. Also du sprichst ja auch gerne darüber, wie man als selbstständige Person überhaupt an Aufträge kommt. Das ist bei mir das Netzwerk, was sich über Instagram aufgebaut hat und auch einfach Akquise. Also die Kitas in meiner Stadt kriegen ab und zu von mir eine E-Mail, in der ich einfach nochmal auf mich hinweise und so die Besonderheit von der Lesung mit mir herausstelle, nämlich die Tatsache, dass sie immer auf Englisch und Deutsch stattfindet. Ich bringe ja dann Zoe Superheldin mit und die lese ich immer auf Englisch und Deutsch vor. Und im Anschluss machen wir dann eine Gesprächsrunde mit den Kindern. Und es geht um das Thema Superkräfte. Das funktioniert für Kinder ab 3 Jahre Kita bis hin zu 5., 6. Klasse. Und ja, dann kann es halt mal sein, dass ich in der Kita damit bin und vielleicht mit einer Vorschulgruppe. Also ich lese ihnen die Texte vor. Das machen wir immer über so ein Bilderbuchkino. Das ist voll das Erlebnis für Kinder. Und danach gestalten die was kreativ oder wir arbeiten zusammen was aus, wie so eine Art kleines Schauspiel oder so. Das kann man eigentlich sehr unterschiedlich auslegen. Und ich glaube, dass viele Buchschaffende das gar nicht so für möglich halten. Also ich bin ja auch eine Self-Publisherin. Das heißt, meine Bücher sind ja im Selbstverlag entstanden. Und da gibt es ja oft so dieses Vorurteil, nee, dann schaffe ich keine Lesung oder die will vielleicht keiner. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Also zumal ich ja da mit einer schwarzen Heldin komme, als Autorin, Illustratorin, die vielleicht auch nicht so aussieht wie alle anderen Autoren, Illustratoren. Und das ist einfach was, was gut ankommt, so ein besonderes Angebot für die Kinder. Ja, und es kann halt, wie gesagt, so eine Lesung sein oder im Grundschulbereich, so ab zweite Klasse macht das Sinn, sobald die Kinder schon richtig schreiben können, mache ich eben viele Schreibwerkstätte, genau, wo wir dann über teilweise mehrere Tage oder auch mal in den Ferien für die ganze Woche Geschichten schreiben, die von den Kindern ausgehen, wo ich einfach immer ein paar Impulse reinbringe. Ja, also es gibt schlechtere Jobs, weißt du? Das macht Spaß.
Ja, was ich halt total schön finde, ist, dass du ja da im Prinzip mit den Menschen zusammen bist, die dir wirklich wichtig sind und für die du auch deine Bücher gemacht hast und wo du wahrscheinlich auch ganz viel bewirken kannst.
Ja.
Und was auch schön ist, ist zu sehen, dass was es halt braucht, ist einfach Eigeninitiative, ein Angebot ja. Und den Mut, auf Leute zuzugehen und dann klappt es auch.
Absolut. Also, weil du gesagt hast, das ist mit den Leuten, die mir wichtig sind. Also wenn ich war letztens in der Kita und das ist vielleicht auch interessant, der Kontakt. Warum war ich da? Das ist eine Person, die folgt mir seit, ich glaube, ich bin seit 3 Jahren oder so auf Instagram. Und ich bin jetzt ja auch nicht die Größte mit meinen 2000 Followern. Yay! Aber diese Person folgt mir wirklich von Anfang an. Und dann hatte ich eine Story gepostet zu einem Erlebnis und dann kam eine Nachricht. Ah, das fand ich nochmal so toll, dass du das hier mit uns geteilt hast und spannend, deine Perspektive dazu hören. Ich bin übrigens Leitung in einer Kita und wollte dich gern mal zu uns einladen. Und das, obwohl die Person und ich uns ja digital wirklich schon super lange kennen und die Person ja auch weiß, was ich mache. Manchmal braucht es dann noch irgendwie so einen kleinen Impuls und plötzlich war ich dann da in dieser Kita und habe eine ganz lebhafte, offene Kindergruppe erlebt. Und das Süße war am Ende, hieß es so, sagte ein kleines Mädchen zu mir, sie sagte, ich hatte mein Afro offen getragen und dann sagte sie schon so, ah, du hast so schöne Haare. Und ich so, danke dir. Und dann am Ende sagte sie so, tschüss, Zoe. Und ich so, du, ich bin aber nicht die Zoe, also ich bin Susanne. Und sie so, tschüss, Zoe. Ja. Das war total süß.
Ja, total. Vielen, vielen Dank, Susanne. Das war ganz, ganz großartig, dass du uns hier mal sozusagen mitgenommen hast auf die Reise und auch Perspektiven aufgezeigt hast und vielleicht auch hoffentlich Türen geöffnet hast. Gibt es zum Abschluss noch was, was du allen GestalterInnen, die jetzt gerade zuhören, noch so mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, danke, Franziska. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass du mich überhaupt eingeladen hast, dass wir uns heute die Zeit genommen haben zu sprechen und dass wir auch dem Thema eine Bühne gegeben haben, beziehungsweise du, das finde ich auch ganz toll. Und das ist auch das, was ich eigentlich anderen mitgeben möchte. Vor allen Dingen jetzt gerade das letzte Jahr war für viele von uns total anstrengend, so kollektiv, so unabhängig von der persönlichen Situation und auch so auf politischer Ebene bewegen wir uns ja in eine Richtung, wo viele von uns sagen, das möchten wir nicht. Und dann würde ich einfach sagen, dann lasst uns was dagegen tun. Dann lasst uns schauen, was wir konkret machen können, um irgendwie so eine tolerantere Zukunft für alle zu gestalten. Und es kann auch im Kleinen stattfinden. Das muss nicht mit einem Plakat auf die Straße gehen sein. Das kann auch sein, dass ich eben bei der nächsten Gestaltung mal darauf achte, eine Figur mit einzufügen, die vielleicht sonst keine Sichtbarkeit bekommt.
Ja.
Genau, das wollte ich sagen.
Voll toll. Vielen, vielen Dank, Susanne.
So, das war das Gespräch mit Susanne B. Und hier am Ende möchte ich dich gern fragen, welche Bücher, Filme oder auch Geschichten haben dich denn als Kind geprägt und hat sich dein Blick auf diese Medien heute verändert, wenn du sozusagen mit deinen Augen als Gestalterin draufschaust? Und was hat dir geholfen, deine Perspektive auf Vielfalt zu erweitern? Und wie gesagt, wenn du jetzt konkret loslegen willst, Susanne bietet eine kostenlose Checkliste zum Thema Bildsprache im Kinderbuch an, ohne Anmeldung, ohne Haken, lad sie dir direkt herunter und prüfe deine eigenen Projekte auf Diversität. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Und damit wünsche ich dir für heute alles Liebe. Danke, dass du mit mir bis hier zum Schluss zugehört hast. Du bist der Knaller. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss.